Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Wir wollen über einen neuen Verkehrsteilnehmer nicht nur hier bei uns in Frankfurt sprechen. Im Studio sitze ich, Alexander Armbruster, Wirtschaftsredakteur der FAZ, und zu Gast haben wir Marco Detweiler aus unserer Technik- und Motorredaktion, der diesen neuen Verkehrsteilnehmer gut kennt, ihn auch schon ausprobiert hat. Und jetzt enthüllen wir, worum es geht, um die Elektro-Tretroller, die gerade in immer größerer Zahl durch Frankfurt flitzen. Viele Leute probieren sie aus und vielen gehen sie auch auf die Nerven, oder Marco?
Es scheint so. Auf jeden Fall, wenn man das Thema irgendwo anschneidet, dann kommt viel Kritik und viel Begeisterung. Beides immer sehr emotional. Es gibt nichts dazwischen. Entweder hasst man die Dinger oder man liebt sie. Ich bin mit ihnen gefahren. Liebe wäre ein bisschen zu stark formuliert, aber es macht riesig Spaß, ist aber auch sauteuer, um es schon mal zusammenzufassen.
Das Ganze ist jetzt passiert, weil der Gesetzgeber gerade den Weg frei gemacht hat dafür, dass diese Leittretroller hier auch fahren dürfen. Also man kann sie dann eben sich ausleihen. Es ist geregelt, dass sie nicht auf Bürgersteigen fahren dürfen, dass sie auf Radwegen fahren sollen. Und wo es keine Radwege gibt, da gilt dasselbe dann wie für Fahrräder, dann dürfen die auch auf die Straße. Wird es ja jetzt gerade eigentlich eng, denn jetzt die Radfahrer sind ja unterwegs, die Autos sind unterwegs, die Fußgänger. Jetzt müssen sich alle drei mit einem vierten denselben Platz teilen. Chaos gibt's nicht, oder?
Gibt kein Chaos, es wird auch nicht eng, bis in Frankfurt so viele Fahrradfahrer und Elektro-Tretrollerfahrer unterwegs sind, dass es eng wird. Das dauert noch ein paar Jahre. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Stadt wohl geglaubt hat, dass es sehr eng wird, und hat für die Leittretroller bestimmte Zonen gesperrt, wie zum Beispiel den Main oder auch den Grüngürtel, wo sehr viele Fahrradfahrer entlang fahren, was sehr gut funktioniert, was die natürlichen Wege sind durch die Stadt. Da darf man nicht durch, und das ist sehr, sehr schade. Das wurde besprochen mit den Unternehmen, also mit Sörg und mit Tier. Und nun ist es halt in der Welt. Das funktioniert so, dass in dem einen Fall bei Tier per Geofencing, das heißt per GPS-Signal, der Motor auf 5 km/h gedrosselt wird. Das heißt, wenn man eine verbotene, in der App mit rot gekennzeichnete Zone kommt, dann läuft man am besten, weil 5 km/h auf so einem Roller macht keinen Spaß. Und es sind natürlich auch Parks, da macht es auch Sinn, aber es ist auch der Radweg am Main und es ist der Grüngürtel, und das finde ich ziemlich sinnfrei, was die Stadt da gemacht hat.
Denn wie du gesagt hast, ist nicht so, dass da jetzt gerade es so eng ist, dass da niemand mehr vorankäme. Wer 14 Jahre alt ist mindestens, darf die Roller fahren. Es besteht keine Helmpflicht. Sie fahren in der Regel ungefähr 20 Stundenkilometer, hast du auch schon gesagt, mit denen ist man dann unterwegs. Du hast sie ja getestet, fühlt sich das denn an, wenn du es jetzt mit dem Rad vergleichst? Du bist ja selbst jemand, der eigentlich mit dem Rad zur Arbeit fährt, jeden Tag, und hast aber auch schon den Roller getestet.
Tretroller kennt man ja eigentlich von Kindern, die fahren die ziemlich gut und ziemlich schnell. Ja. Deswegen dürfte eigentlich auch jeder Erwachsene so einen Tretroller fahren können. Man sollte natürlich langsam anfahren und man muss ja nicht gleich auf die 20 km/h beschleunigen, um erstmal so ein Fahrgefühl zu kriegen, aber das geht relativ schnell. Und dann läuft es in der Regel so, dass man nach einem kurzen Antreten draufsteht, Gas gibt und dann bei 20 km/h ist. Das ist ungefähr die Geschwindigkeit eines gemütlichen Radfahrers. Mhm. Man überholt selten, man wird selten überholt, also man schwimmt im Verkehr mit. Deswegen funktioniert es auch gut. Die Unfallgefahr sehe ich nicht so hoch. Ich denke, dass bei bestimmten Unfällen es sogar weniger gefährlich ist als auf dem Fahrrad, weil man schon in Bodennähe ist. Andererseits hat man sehr kleine Räder. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls, in dem man zum Beispiel ein Schlagloch oder sowas fährt, ist natürlich höher. Das kann man mit dem Fahrrad eher überstehen. Helmpflicht gibt es weder für Fahrrad noch für Tretroller. Die Geschmeidigkeit des Gefährtes wäre natürlich dann auch weg, wenn man einen Helm mittransportieren müsste im Rucksack oder sowas, um das nutzen zu können. Insofern glaube ich auch nicht, dass in den nächsten Jahren eine Helmpflicht geben wird, weil dann der ganze Charme von diesem Gerät weg wäre.
Für wen eignet sich das denn eigentlich? Es sind ja keine ganz extrem langen Strecken, die da gefahren werden. Es sind vermutlich ein paar Kilometer, die man dir vielleicht zurücklegt. Wen erhoffen sich denn diese Unternehmen eigentlich als Kunden zu bekommen, die das anbieten?
ich habe jetzt getestet als Pendler. Das heißt, ich bin den Weg, den ich normalerweise morgens und abends mit dem Fahrrad fahre, mit dem Elektro-Tretroller gefahren. Das sind circa 4 Kilometer. Das ist vom Ablauf her und vom Komfort her völlig in Ordnung. Macht auch Spaß. Das Problem ist der Preis. Ich bezahle einfach 4 €. Das heißt, ich würde an einem Tag 8 € ausgeben. Das ist zu teuer. Und daraus folgt schon aus wirtschaftlichen Gründen, dass es eigentlich kein Pendlergerät ist. Das heißt, es ist mehr so ein Gerät für spontane Fahrten. Das heißt, ich bin in der Stadt, habe kein Fahrrad dabei aus irgendwelchen Gründen und denke mir, komm, jetzt will ich woanders hin. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu weit. Und dann leihe ich so ein Ding sehr schnell aus und kann es auch sehr schnell wieder abgeben. Und für solche in gewisser Weise Kurzstrecken von, ich sag mal, 2-3 Kilometern ist so ein Elektro-Tretroller ziemlich praktisch. Und ich denke, dass die Unternehmen auch genau diese Leute im Fokus haben. Ich glaube, dass es wenige gibt, die sich so ein Ding über mehrere Stunden leihen. Das ist einfach viel zu teuer. Insofern sind es, glaube ich, einfach ja kurze Strecken, vielleicht maximal eine Viertelstunde. Und dann könnte das Ganze funktionieren.
Jetzt sagst du, das ist teuer. Kannst du mal ein Beispiel geben, du hast jetzt gesagt, deine Fahrt, was sie kostet, eben die 4 €, wie kommen die denn zustande?
Man hat immer eine Entsperrgebühr von 1 €. Sobald man das Gerät ausleiht, bezahlt man 1 € und dann kostet die Fahrt bei Tier 19 Cent und bei Circ 20 Cent pro Minute. Das sind die 2 Anbieter in Frankfurt. Das ist auch deutschlandweit so, dass man mittlerweile bei 20 Cent ist. Angefangen hat es übrigens mit 15 Cent.
Okay.
Und wenn man dann hochrechnet, sind schnell ein paar Euro zusammen. Die Hoffnung ist, dass der Preis wieder runtergeht, weil in anderen Städten Europas ist es günstiger und da muss auf jeden Fall auch hingehen.
Also der Preis ist hoch, verglichen ist es dann vor allen Dingen mit Alternativen, die man hat. Ein Taxi wäre natürlich noch teurer für dieselbe Strecke. Die S-Bahn, U-Bahn ist vermutlich günstiger, ne? Dann obwohl, zumindest, wenn man jetzt diese einfache Strecke hier innerhalb von Frankfurt nimmt, da bezahlst du was? 2,70 Euro, 80?
Ticket in Frankfurt kostet 2,75 Euro. Ja. Und dann komme ich schon relativ weit. Ich komme nicht zum Flughafen, aber quer durch die Stadt. Insofern bin ich mit U- und S-Bahn kombiniert günstiger. Natürlich, im besten Falle kann ich direkt auf den Roller aufsteigen und direkt dort wieder abgeben, wo ich hin will. Das schafft keine U-Bahn, keine S-Bahn.
Ja.
Das ist der Vorteil, nur ob mir das 1,30 Euro zum Beispiel mehr wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, in Einzelfällen macht es mir Spaß, gerade im Sommer, aber auf lange Sicht kann ich das nicht regelmäßig machen, das wäre einfach zu teuer. Zudem gibt es ja bei S- und U-Bahn dann auch die Möglichkeit, sich ein Monatsticket oder ein Jahresticket zu kaufen und dadurch reduziert sich der Einzelpreis. Genau das haben wir hier nicht. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, so eine Art Flat oder dass man Kontingent kauft und dadurch das Ganze billiger wird, könnte ein Konzept sein.
Jetzt ist Frankfurt nicht die einzige Stadt, in der das gerade angelaufen ist und auch viele Leute es ausprobieren. Der Bundesverband Elektro-Kleinstfahrzeuge haben wir auch berichtet in unserer Zeitung, 58 Kommunen gezählt bislang, in denen es solche Anbieter gibt oder zumindest in denen Anbieter angekündigt haben, dass es demnächst solche Angebote geben wird. Wie muss denn dieses Angebot aus deiner Sicht eigentlich in der Stadt aussehen, dass es wirklich attraktiv ist? Denn normalerweise die Roller, es reicht ja nicht, zum Beispiel jetzt mal zugespitzt gesagt, in Frankfurt 3 Tretroller aufzustellen, sondern man braucht ja, wenn ich es richtig verstehe, schon ein Netz, damit eben die Leute den Vorteil haben, gerade verglichen mit einem Bus oder mit einer S-Bahn vielleicht, dass sie eben nicht einen halben Kilometer oder sowas bis zur nächsten Haltestelle laufen müssen, sondern dass eigentlich, wenn sie so einen Roller möchten, dass sie dann auch nach wenigen Metern im Prinzip idealerweise einen finden.
Man muss die Stadt gewisserweise fluten. Man muss die flächendeckend mit den Rollern ausstatten, dass ich vielleicht 100 Meter habe zum nächsten. Nicht weiter, dann geht schon wieder, ist so ein bisschen der Gag weg an dieser Geschichte. Und da ist natürlich die Angst von vielen, dass die wie es in anderen Städten zum Teil passiert ist, so ein bisschen wie Müll rumliegen oder auf den Gehwegen und so weiter. Das wäre natürlich nicht schön. Aber ich denke, man kann, wenn man es ordentlich macht, schon einige aufstellen, ohne dass es stört. Und man muss, glaube ich, auch nicht so viele in der Stadt bringen, damit ich alle 100 Meter so einen Roller habe. Zudem habe ich immer mehrere Unternehmen. Das heißt, es summiert sich alles. könnte klappen. Es hat bei mir hier, wir sind ein bisschen außerhalb, hier im Viertel bei der FAZ nicht geklappt. Ich musste zum Teil 400-500 Meter zu Fuß gehen. Mhm. Das finde ich fast zu weit, aber in der Innenstadt sind die ziemlich gut verteilt. Das andere ist, das weiß ich noch nicht, wie das die Unternehmen in den Griff kriegen. Manchmal, also der Weg ist entweder, man sieht einen und leiht ihn, oder man guckt auf der App nach dem nächsten und lässt sich von der App auch führen. Das Problem ist, dass mir es schon häufiger passiert ist und auch einem Freund, dass der Roller nicht dort war, wo er angezeigt wurde. Das heißt, man ist dann dort, guckt, ist nicht da, gucke ich nach dem nächsten. Mhm. Wenn das in die andere Richtung war, bin ich auch schnell bei 400-500 Metern, was auch zu viel ist. Die Unternehmen sagen, da können wir nichts dagegen tun, weil sie vermuten, dass diese Roller im Hinterhof stehen, auf der Terrasse, im Flur und so weiter. Das heißt, sie sind nicht sichtbar. Das GPS-Signal sendet, aber sind nicht da. Und mir ist es auch hier passiert, hier bei einer in der Nähe, 100 Meter Entfernung. Und man konnte auf der Karte, wenn man reinzoomt, schon erkennen, der steht nicht an der Straße, sondern entweder im Hinterhof oder sogar im Gebäude drin. Bin ich zu dem erst gar nicht hingelaufen.
Was ja eigentlich relativ frech ist. Sind das jemand, den einfach...
Ich habe die Kollegen haben mir die Empfehlung schon gegeben, als ich morgens mit meinem Leihroller ankam. Ja, stell ihn doch hier in die Garage. Dann habe ich gesagt, finde ich nicht ganz fair. So funktioniert das System nicht und deswegen wird er dorthin gestellt, wo ihn jeder sieht. Und wenn er weg ist, muss man nach dem nächsten gucken.
Jetzt hast du schon gesagt, da gibt es mehrere Unternehmen, die sich auf dem Markt jetzt tummeln, die ihn für interessant finden und gerne erschließen möchten. Die haben Namen wie Tier zum Beispiel, Zurg und Lime. Was sind denn das für Unternehmen? Sind die klein, groß?
Klein, noch klein, bezeichnen sich gerne als Startup, begründen dadurch auch gewisse Änderungen innerhalb von Tagen, wie zum Beispiel Preiserhöhung oder dass dann dieses Geofencing eingeführt wird. Man kommt beim Artikelschreiben gar nicht mehr nach, ständig ein Update zu machen. Wie die wachsen werden, muss man sehen. Gibt sicherlich Grenzen. Vor allen Dingen wird sozusagen der Härtefall der Winter. Weil im Winter werden sich viel weniger Menschen einen Roller ausleihen und dann muss man gucken, ob die durchhalten. Und noch sind, glaube ich, alle happy und wollen hip sein und steigen auf die Roller, probieren die aus. Hat einen gewissen Neuigkeitswert, aber so nach ein paar Monaten, wenn es dann Richtung Oktober, November geht, müssen wir mal gucken. Vor allen Dingen muss man sich klar sein, dass es auf dem Elektro-Tretroller viel kälter ist als auf dem Fahrrad, weil man sich eben null bewegt. Und muss man sich warm anziehen, wenn man schon im Herbst mit denen unterwegs sein will.
Jetzt hast du, das scheint mir auch der Hauptkonkurrent zu sein, schon eben viel mit dem Fahrrad verglichen, weil es natürlich wetterabhängig ist. Wenn es regnet, werden die Leute hier nicht in Scharen Tretroller fahren. Das ist ein Grund, warum jetzt gerade auch das Ganze losgeht, ist natürlich auch nicht zufällig, dass es jetzt Sommer ist und dass jetzt die besten Wetterbedingungen eigentlich dafür sind für die Geräte, die Leute sowieso gerne rausgehen. Wenn du aber mal weiter mit dem Fahrrad vergleichst, jetzt könnte man ja sagen, hey, eigentlich ist ja cool, wenn die Leute Fahrrad fahren, sie bewegen sich, sie machen also nicht immer direkt Sport, wenn sie Rad fahren, aber zumindest bewegen sie sich ja mal und machen dann irgendwann auch Sport. Machen wir, die wir in Büros sitzen zum Beispiel, sowieso tendenziell zu wenig. Also Fahrradfahren eigentlich eine gute Sache ist, was Pluspunkt fürs Fahrrad, Minus für den Tretroller im direkten Vergleich. Wenn ich einkaufen fahre, auf dem Fahrrad habe ich einen Gepäckträger, auf dem Tretroller habe ich eigentlich nichts. Ne, wie du sagst, was ist denn der Vorteil oder der Charme, den vielleicht ein Tretroller hat?
Es gibt wohl Menschen, die nicht gerne Fahrrad fahren, aber Tretroller habe ich kennengelernt. Mir wurde das explizit so gesagt. Das war mir auch neu. Das andere ist, glaube ich, dass einige Menschen so ein bisschen Motorrad spielen können. Mhm. Ich stelle mich auf ein Gerät, gebe Gas, flitze durch die Gegend, wobei Flitzen fast schon übertrieben ist bei 20 km/h. Ja. Fahrrad kennt man, da muss man treten und das kennt man auch von seiner Kindheit. Und so ein Tretroller, so ein Elektro-Tretroller ist doch so ein Gefährt, das Richtung Mofa, Moped geht, so dieses Fahrgefühl. Und das könnte so ein Reiz sein, warum die Leute das ausprobieren. Das andere ist, wie wir schon gesagt haben, man muss sich nicht bewegen. Also wer das nicht will, hat dadurch natürlich einen Vorteil. Ich schwitze nicht im Sommer, das heißt, ich kann mit Anzug und Krawatte da draufsteigen.
Okay, das ist, wobei ein ziemlicher Vorteil wahrscheinlich im Vergleich mit dem Fahrrad. Ne? Du schätzt dich drauf im Anzug, du kommst auch dann zumindest weniger geschwitzt irgendwo an. Ne?
Es gibt wenige Wetterlagen, an denen ich mit Anzug und Krawatte, falls ich den anhätte, hier ungeschwitzt ankomme, mit Tretroller auf jeden Fall. Und das sehe ich auf jeden Fall als Vorteil. Und Dann ist es das Ausleihsystem, wobei man das haargenau auf Fahrräder übertragen könnte, beziehungsweise es schon Fahrräder gibt, die so entliehen werden. Man sieht das Gerät, schaltet die App an, drückt einmal auf den Button oder wischt irgendwie rüber und dann geht's los. Das ist das Entscheidende und man kann es abstellen, wo man will. Aber all das kann ich auch mit Fahrrädern und anderen Fahrzeugen so einsetzen. Also das kann es nicht sein. Insofern ist es vielleicht einerseits der Hype, dass man hip ist, wenn man so ein Ding fährt, und auf der anderen Seite dieses Fahrgefühl, man drückt am Lenker so ein Gashebel und dann surrt man durch die Stadt. Anscheinend finden das viele schön.
Ja, und wir haben schon gesagt, in Frankfurt zum Beispiel ist es ein großes Thema, in anderen Großstädten eben auch. Also bis es sich auf dem Land verbreitet, falls überhaupt, ist es eher ein unattraktiveres Geschäftsmodell. Es ist schon eben dann ein Kurzstreckenbeförderungsmittel, das dann auch interessant ist, wenn eben die Straßen voll sind mit Autos, wenn es zur Berufszeit oder sowas dann eben nur langsam vorwärts geht. Dafür sind sie vielleicht eine Alternative und die, ja.
Die Frage ist, es ist auch so ein bisschen vergleichbar mit den Elektroscootern, das heißt mit diesen Elektro-Zweirädern, so eine Art Elektro-Vespa, Elektro-Schwalbe. Die sind ähnlich attraktiv, aber auch die funktionieren im Wesentlichen in der Stadt und nicht außerhalb. Das heißt, ich kann nicht von einer Stadt zu anderen pendeln. Dafür sind sie oft zu langsam. Andererseits kennen wir von Italien zum Beispiel, dass alle mit der Vespa da rumfahren. Ja? Und auch die in der Innenstadt benutzen. Dort hat das Tradition. Warum das zum Beispiel hier nicht eingetreten ist, weiß ich auch nicht. Man kann die Vespa hier kaufen. Mit 50er kann ich mit dem Autoführerschein fahren. Klar, ich muss einen Helm aufziehen. Ja. Kann ich aber unterm Sattel verstauen. Da hätte man auch sagen können, Mensch, die gibt's jetzt hier und alle fahren mit den Vespas durch die Gegend. Ist aber auch nicht der Fall. Warum jetzt bei diesen Elektro-Tretrollern so ein Hype gibt,
weiß ich so wirklich. Vielleicht ist die Hürde noch ein Stück niedriger und eben die Bedienung noch ein Stück einfacher. Und vielleicht liegt es auch wirklich gerade daran, in welcher Jahreszeit und in welchem Umfeld das Ganze gestartet ist. Und es ist ja, du hast zwar gesagt, das kostet natürlich, aber und es gab ja jetzt auch, wie du auch gesagt hast, schon prozentual zumindest einen ordentlichen Preisanstieg, den jetzt diese beiden Hersteller vermeldet oder beschlossen haben. Andererseits ist es in absoluten Beträgen natürlich auch noch eine Summe, die Leute vielleicht mal gerne bezahlen. Dann trinken sie hier in Frankfurt ein Cappuccino weniger im Café und dafür probieren sie halt mal einen Tretroller aus und fahren mal ein Stück. Was mich noch interessiert ist, wie weit komme ich denn eigentlich damit? Und dann ist ja die Thematik auch, sind ja Elektro-Tretroller. Das heißt, irgendwann geht der Akku leer und was passiert denn dann eigentlich? Lade ich das selbst wieder auf?
Nein, das wird aufgeladen von den sogenannten Juicern oder Rangern. Die Unternehmen haben verschiedene Ausdrücke dafür. Das sind Leute, die packen die Geräte teilweise sogar tagsüber schon ein, aber die meisten nach 22 Uhr, da darf ich die nämlich nicht mehr benutzen, packen die ein, warten die, laden die und stellen sie am nächsten Morgen wieder hin. Wie viel Akku ich am Gerät, noch im Gerät habe, dass ich ausleihe, zeigt mir die App an. Das ist sehr praktisch. Ich würde empfehlen, wer noch 20% drauf hat, sollte nicht länger als 4 Kilometer damit fahren, dann wird's eng.
Was ja im Mensch auch schon mal eine ordentliche Strecke ist, ne? Also 4 Kilometer.
Ist mein Weg von zu Hause zur Arbeit. Es ist aber schon quer durch die Stadt. So ein Elektro-Tretroller hält so ungefähr 20 Kilometer eine Ladung. Und die laden die jeden Tag auf und man sieht in der Stadt immer wieder einen stehen, den man ausleihen will. Dann kommt die Meldung mit der App, geht nicht. Ich vermute mal, dass es all die Elektro-Tretroller sind, wo der Akku leer ist und man die deswegen nicht ausleihen darf. Aber die meisten scheinen mir noch voll zu sein. Die Kosten habe ich jetzt auch mal überschlagen. Also man muss ungefähr mit 1,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer rechnen. Wenn man das auf die Stromkosten umrechnet, bin ich bei gutes Stück unter 10 Cent pro Akkuladung. Das fällt eigentlich nicht ins Gewicht, gerade wenn man sich überlegt, so einen Elektro-Tretroller selbst zu kaufen und den zu Hause auflädt, dann ist das im Vergleich zu anderen Elektrofahrzeugen, wie zum Beispiel das Elektroauto, eigentlich zu tolerieren. Also wenn ich den Ofen mal ein bisschen länger anhabe, habe ich quasi schon eine Akkuladung von meinem Elektro-Tretroller verschossen. Also da muss man einerseits sagen, den Leuten sollte bewusst sein, dass bei Elektro-Tretrollern natürlich Energie verbraucht wird. Ja. Ja, die muss irgendwie gewonnen werden und mit dem Fahrrad setzt sich die selbst ein. Auf der anderen Seite ist das nicht so viel, wie man denkt. Da könnte man wahrscheinlich sozusagen der Umwelt mehr Gutes tun, indem man mal weniger häufig den Backofen oder sowas anmacht oder den Blitzwasserkocher, weil die dann doch, oder den Föhn, weil die dann doch auf Dauer gesehen mehr verbrauchen als so ein Elektro-Tretroller.
Und dann einen Vorteil an dem System hast du ja auch schon gesagt, wobei das genauso auch für Leihfahrräder gilt. Du willst natürlich nicht immer, wenn du aus dem Haus gehst, ein Fahrrad oder irgendwas dabei haben, wenn du gar nicht weißt, wo du am Ende, weiß ich, vielleicht landest, sondern dann auch sagen, okay, ich möchte dann einfach dort, wo ich gerade bin, dann mal vielleicht so einen Roller nutzen und dabei das nicht immer was mit mir durch die Gegend schleppen. Ne?
Der Punkt ist, als ich angefangen habe, die Elektro-Tretroller zu testen, war das noch, bevor die Verordnung in Kraft getreten ist, weil zwei Unternehmen hatten eine Vorabgenehmigung. Mhm. Dann ging es im Wesentlichen darum, den Roller zu testen, zu überlegen, lohnt sich der Kauf oder nicht. Die waren noch sehr teuer, mit 2000 Euro muss man sagen, das ist eigentlich ist Wahnsinn. Also es ist eigentlich zu viel. Jetzt kriegt man welche für 400 bis 500 Euro. Aber die ganze Diskussion ist eigentlich dahingehend, dass man darüber nachdenkt, sind Leihtretroller sinnvoll oder nicht. Also dieses Kaufen von diesen Rollern ist irgendwie kaum noch ein Thema. Und wahrscheinlich ist der Grund nicht unbedingt der Preis, weil ich kriege für 400 bis 500 Euro schon welche, sondern genau das, ich will nicht morgens den Tretroller, egal wie kompakt der ist, mitnehmen, sondern ich will ihn genau dort leihen oder haben, wo ich gerade Lust habe. Mhm. Und genau das funktioniert ja mit dem eigenen nicht. Obwohl es einige gibt, ich werde demnächst einen testen, der hat nur 10 Kilo. Mhm. Das klingt jetzt noch viel, aber die anderen, die ich hatte, haben 13, 14, 15 Kilo gewogen. Aber es ist immer noch zu viel und zu unhandlich, um das irgendwie in den Rucksack oder sowas zu stecken. Das heißt, man hat irgendwie was unter dem Arm und das nervt. Und deswegen ist das System zu sagen, ich leime irgend so ein Ding, stell's wieder ab, ist eigentlich super, wenn es halt nicht so teuer wäre.
Jetzt noch zum Schluss eine Prognose von dir bei dem, was du bis jetzt gesehen hast und selbst ausprobiert hast darüber. Ist das was, Leihtretroller, wo du glaubst, dass es sich dauerhaft durchsetzt oder nicht? Stand heute.
Ein Kollege wollte mit mir wetten, der sagt, noch 3 Wochen, beziehungsweise ist auf 6 Wochen hochgegangen, dann sind die Dinger weg. Das glaube ich nicht. Wir müssen, glaube ich, nach dem Winter noch mal reden. Also bis zum Winter, glaube ich, hält der Hype an, auch bei den Preisen. Nach dem Winter müssen wir gucken, wenn es dann wieder früher wird, ob die Leute wieder aufsteigen. Und ich kenne nicht die Kosten der Unternehmen. Also wie lange die durchhalten können, bis sie quasi dann ihre Ausgaben reinfahren. Ich finde, es gehört zu einer Stadt dazu. Es ist sehr praktisch, wenn die Leute die Dinge ordentlich hinstellen, nicht kaputt machen oder sonst wo hinwerfen, funktioniert es auch. Wir haben auch Fahrräder in der Stadt stehen, Autos, steht genug rum. Da vertragen wir auch noch diese Elektro-Tretroller und die Leute sollen vom Bürgersteig unten bleiben, weil sonst kracht's. Also dann gibt's richtig Ärger. Die Leute regen sich jetzt schon auf. Und wenn sich die Fahrer verhalten wie ein Radfahrer, das heißt auf Radwegen fahren oder auf der Straße, dann können die Städte das vertragen. Und es wäre wünschenswert, wenn das zum Stadtbild gehört. Und wir haben auf der Welt genug Städte, wo es das schon länger gibt, genutzt wird und leider wird im Moment von jedem Unfall berichtet. Es wurde jetzt berichtet, dass jemand den Führerschein abgenommen bekommen hat, weil er betrunken mit dem Ding gefahren ist. Ja, das ist alles logisch. Das passiert man mit dem Fahrrad auch.
Mit dem
Auto auch. Ja. Wenn man also ein bisschen mitdenkt und sich ordentlich verhält, dann funktioniert das Ganze. Und das ist meine Hoffnung. Insofern hoffe ich, dass ich noch öfter mir so ein Ding ausleihen kann.
Ob es hier aufgeht, werden wir spätestens, wie du gesagt hast, dann im nächsten Frühjahr besprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt sagen wir erstmal vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank dir, lieber Marco, dass du dir die Zeit genommen hast und uns darüber aufgeklärt hast. Wenn Sie weiter auf dem Laufenden bleiben wollen, dann verweisen wir Sie gerne auch auf die Digitec-App, deren Bestandteil dieser Podcast ist, außerdem auf alle Internetangebote der FAZ und natürlich auf die FAZ-Tageszeitung, die Sonntagszeitung und die FAZ-Woche, die Beilage Technik und Motor. Überall informieren wir Sie regelmäßig nicht nur über diesen technischen und digitalen Trend, sondern auch alle anderen, die für Ihr Leben wichtig sind. Haben Sie eine gute Woche. Bis dann. Ciao.
Ciao.